Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. In dieser und der letzten Folge sprechen wir über Cybercrime. In der letzten Folge haben wir dazu erläutert, dass es so eine grobe Unterscheidung in diesem Bereich gibt zwischen Cybercrime im weiteren und im engeren Sinne. Cybercrime im weiteren Sinne beinhaltet Taten, bei denen das Internet oder IT-Systeme Tatmittel sind, aber die werden selbst nicht angegriffen. Beispielsweise bei Cybermobbing oder Beleidigungen im Netz. Das wären Delikte von Cybercrime im weiteren Sinne. Das war Inhalt der letzten Folge und heute geht es uns um Cybercrime im engeren Sinn. Damit sind also Taten gemeint, bei denen tatsächlich auf die IT-Systeme eingewirkt wird, zum Beispiel durch ein Virus. Und keine Angst, auch ohne Informatikstudium wird diese Folge verständlich und informativ sein, hoffen wir.
In der letzten Folge hatten wir erläutert, dass die Taten von Cybercrime im weiteren Sinn in der PKS kaum speziell erfasst werden können, da sie einfach unter den normalen Delikten eingeordnet werden. Polizeilich und juristisch macht das ja auch total Sinn. Ob eine Beleidigung im Netz oder auf der Straße passiert, das ist ja für die Strafverfolgung nicht wichtig. Das muss nicht gesondert erfasst werden. Kriminologisch fehlt uns damit aber eine Erfassungsmöglichkeit, nämlich das Hellfeld. Bei Cybercrime im engeren Sinn ist das in den meisten Fällen jedenfalls anders. Hier wurden neue Straftatbestände erstellt, wie zum Beispiel der Computerbetrug. Bei diesem wird unerlaubt auf die Datenverarbeitung eingewirkt oder diese wird manipuliert. Ein klassischer Fall ist das Benutzen von fremden Geldkartendaten oder die Zugangsdaten vom Online-Banking wurden, auf welchen Weg auch immer, gehackt, werden erlangt, zum Beispiel durch Phishing, und nun werden diese von einer unbefugten Person benutzt. Dabei wird quasi der Computer betrogen, da vorgespielt wird, es handelt sich um eine befugte Person. Da der bisherige Paragraph zum Delikt Betrug voraussetzt, dass eine natürliche Person getäuscht wurde, musste 1986 der Computerbetrug ins Strafgesetzbuch eingeführt werden.
Dadurch ist es jetzt etwas leichter zu fassen, welche Taten zu Cybercrime im engeren Sinn gehören. Und wir können da auch das Hellfeld hinzuziehen. Aber im Bereich von Cybercrime im engeren Sinn schwirren noch so viele Begriffe rum. Du hast gerade schon kurz Phishing zum Beispiel gesagt, die wiederum strafrechtlich nicht relevant sind, aber verschiedene Cybercrime-Phänomene beschreiben, dass auch hier nicht eine feststehende Definition herangezogen werden kann. Und da die Technik und das Verhalten von TäterInnen sich dynamisch wandelt, gibt es dann auch immer wieder Wortneuschöpfungen. Trotzdem wollen wir heute mal die gängigsten Phänomene erläutern.
Die erste gängige Form von Cyberangriffen im engeren Sinn, von denen wahrscheinlich alle schon einmal gehört haben, ist der Malware- oder Schadsoftware-Angriff. Besser auch bekannt, wenn man über Würmer, Viren und Trojaner spricht. Gemeint ist damit eine Software, auch Malware genannt, die sich schädigend auf ein Computersystem auswirkt. Diese kann man beispielsweise durch einen E-Mail-Anhang bekommen, wenn man diesen öffnet oder wenn man auf einen Link klickt, der in einer E-Mail ist. Wahrscheinlich kennt jeder irgendwelche Mails, die doch sehr danach aussehen, dass es hier eigentlich um einen Schadsoftware-Angriff handelt. Aber nicht immer sind solche Mails leicht zu erkennen. So wurden schon Behörden angegriffen, indem sie E-Mails bekommen haben mit vermeintlichen Bewerbungsschreiben. Und da ist es ja eigentlich ziemlich normal, dass man den Absender, die Absenderin überhaupt nicht kennt und dass es einen Anhang gibt, wo dann irgendwie Lebenslauf draufsteht oder so. Dass es so dann auch leicht dazu kommt, dass Leute solche E-Mails dann auch öffnen oder solche Anhänge, ist, glaube ich, leicht nachzuvollziehen. Aber es muss auch nicht immer übers Internet verschickt werden. Solche Schadsoftware-Angriffe, die können auch über einen USB-Stick erfolgen. Zum Beispiel gab es schon Fälle, in denen absichtlich ein USB-Stick in einer Firma irgendwo offen liegen gelassen wurde. Und was macht man damit, wenn man den irgendwo sieht in der Kantine oder auf dem Flur? Na klar, erstmal schließt man diesen Stick an, um zu erfahren, ob man herausfinden kann, wem dieser Stick gehört. Und dann ist es schon zu spät. Was macht Schadsoftware? Das ist sehr unterschiedlich. Manche Programme sind darauf ausgerichtet, Daten zu löschen oder den Zugang für den die NutzerInnen zu sperren. Andere Programme handeln eher verdeckt, zum Beispiel wenn es darum geht, Daten auszuspionieren. Der die NutzerInnen merkt in diesem Fall vielleicht gar nicht, Betroffener einer Straftat geworden zu sein. Stichwort doppeltes Dunkelfeld. In solchen Fällen ist es immer sehr schwierig, das empirisch zu erfassen.
Ein weiterer Begriff, der vorhin auch schon mal gefallen ist in diesem Zusammenhang, ist das sogenannte Phishing. Der Begriff Phishing setzt sich aus Passwort und Phishen zusammen. Es geht also um das Abphishen von Zugangsdaten. Auch da kennen wahrscheinlich alle E-Mails, die sich beispielsweise als Sparkasse oder Volksbank oder Deutsche Bank oder was auch immer ausgeben und auffordern, einen Link in der Mail anzuklicken. Die leitet dann auf eine gefakte Sparkassenseite weiter. Und wenn man da jetzt seine Online-Banking-Daten eingibt, werden diese abgefangen und jemand kann sie benutzen, von dem man das eigentlich nicht möchte.
Und diese Beispiele zeigen auch schon, wie die Sachen auch so miteinander zusammenhängen können. Mhm. Man kann sich irgendwelche Schadsoftwareprogramme vorstellen, die das ausspionieren und an die Passworte kommen. Oder klassische Phishing-Angriffe, die so ein Passwort abfischen, aber vielleicht gar nicht jetzt benutzen, um dann das Konto zu plündern, sondern um solche Daten weiterzuverkaufen oder so. Also eine Vielzahl weiterer Straftaten sind auch mit diesen einzelnen Phänomenen möglich. Und dabei gibt es manche Angriffsarten, wo sehr viel Rechenkapazität benötigt werden. Und um das umzusetzen, können illegal Computer zu einem Netz zusammengeschlossen werden. Das nennt man dann ein Botnetz. Das erfolgt auch meist durch Schadprogramme und auch hier bekommen die Betroffenen häufig gar nichts davon mit, wenn man Teil von so einem Botnetz ist, weil man ganz normal seinen Computer weiter nutzen kann, aber vielleicht die Rechenleistung einfach etwas gemindert ist. Mit einem Botnetz, also dem Zusammenschluss von vielen Computern und einer somit erreichten hohen Rechenleistung, können dann wiederum andere Straftaten durchgeführt werden.
Apropos hohe Leistung, das ist auch das Problem bei den DOS- oder DDoS-Angriffen. Das steht für Distributed Denial of Service Angriffe. Der Angriff zielt darauf ab, dass durch massenhafte Anfragen an ein System das System kollabiert. Das ist einfach mit seinen Ressourcen nicht fähig, das alles aufzunehmen und entsprechend bricht es zusammen. Das Prinzip kennen wahrscheinlich die meisten. Will man sein Kind zum Schwimmkurs anmelden oder sich in der Uni fürs Seminar anmelden, dann gibt es bestimmte Uhrzeiten, zu der die Anmeldung freigeschaltet wird. Bei begehrten Kursen probieren jetzt ganz viele, sich genau zu der Uhrzeit anzumelden und das System stürzt in aller Regel nur kurz ab. Dann ist es also nicht verfügbar. Hier hat jetzt niemand den Absturz beabsichtigt, aber bei DDoS-Angriffen ist es eben anders. Da werden ganz gezielt massenhafte Anfragen verschickt, um beispielsweise eine Plattform lahmzulegen. Und dafür braucht man dann die Rechenleistung, also Botnetze.
Eine weitere sehr bekannte Angriffsart ist der Ransomware-Angriff. Der hat auch schon traurige Berühmtheit erlangt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination von zwei Angriffen. Zunächst werden alle Daten verschlüsselt und dann erscheint auf dem Screen eine Art Erpresserbrief. Also wenn man sich das mal so ein bisschen plastisch vorstellt, man versucht morgens seinen Rechner hochzufahren und man kommt einfach an seine ganzen Daten nicht mehr dran. Es erscheint nur auf dem Bildschirm eine Aufforderung oder eine Erklärung, dass die Daten verschlüsselt wurden und eine Zahlungsaufforderung. Oft ist das auch eher aufbereitet wie so ein Online-Shop. Also man sieht einmal sehr gut strukturiert so eine Erklärung, was ist passiert, dann wie viel muss gezahlt werden. Also es kommt eher wie so eine Dienstleistung auch daher. Eine Uhr läuft ab, wie viel Zeit hat man noch zu bezahlen. Also es wird so ein psychischer Druck auch aufgebaut, wie viel Zeit man noch hat, bis die Daten dann endgültig gelöscht werden oder solche Drohkulissen, die da erscheinen. Und dann ist aber ganz serviceorientiert dann auch irgendwo erklärt, wie kann man bezahlen, also zum Beispiel mit Bitcoins, was sind Bitcoins? Also das ist eigentlich auch schon interessant, wie da so gearbeitet wird. Es kommt vielleicht gar nicht erstmal so als so eine Erpressung rüber, letztendlich ist es das aber. Und wenn man dann zahlt, ist natürlich auch nicht sichergestellt, ob man überhaupt die Daten bekommt. Oder ob es nochmal eine Zahlungsaufforderung gibt. Hiervon sind auch schon Unternehmen betroffen gewesen. Und sehr bekannt ist dabei das Beispiel des Lukas-Krankenhauses in Neuss 2016. Dieses Krankenhaus hat auch so einen Ransomware-Angriff erlebt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was bei so einem Krankenhaus dann passiert und was es für ein Krankenhaus bedeutet, dann ist das doch nochmal anders als für eine Privatperson, die vielleicht nicht mehr auf die eigenen Urlaubsbilder zugreifen kann. Sondern die konnten an ihre ganzen Patientinnendaten nicht mehr rankommen. Und da sind ja Leute auch in so einem Krankenhaus, die irgendwie gerade aus einer Narkose aufwachen, die bestimmte Medikamente bekommen müssen und dergleichen. Also wenn man sich das mal so durchdenkt, schon eine erhebliche Gefahr dann auch wirklich für Leib und Leben. Was die im Krankenhaus dann gemacht haben, war erstmal Papierkörbe ausleeren, den ganzen Müll raussammeln, also alles, was man quasi noch so an Daten hatte, ausgedruckt zusammenzutragen. Es ist auch Gott sei Dank niemand wirklich ernsthaft dann in Gefahr gewesen. Die haben das ganz gut hinbekommen. Aber an diesem Beispiel kann man doch leicht dann auch erkennen, welche großen Schäden auch so ein Angriff dann ausüben kann. Und in welcher Not dann auch diejenigen sind, die davon betroffen sind. Einen anderen Fall, den ich mal gehört habe von einer Arztpraxis, war ähnlich. Auch die konnten auf ihre Patientendaten nicht mehr zugreifen. Und es gibt Unternehmen, die dann auch sagen, eigentlich ja, ist das so betriebsschädigend, dass wir auch aufgrund von so etwas ja kurz vor der Schließung stehen könnten. Also es sind nicht immer nur riesige Unternehmen oder Firmen, die von sowas betroffen sein können, sondern auch ganz kleine Firmen. Mhm.
Genau, damit kommen wir gleich zum Stichwort Betroffene. Nur noch mal ganz kurz, das waren jetzt ein paar zentrale Phänomene, die häufig fallen, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Aber wie gesagt, Cybercrime ist sehr dynamisch und es kommen immer wieder neue Begriffe dazu, wenn sich das Tatvorgehen ändert. Aber jetzt zu den Betroffenen. Man hat bei den Beispielen gemerkt, das sind nicht unbedingt natürliche Personen, also Menschen, Individuen. Es können auch Unternehmen betroffen sein. Es gibt quasi kein Unternehmen heutzutage mehr, das ohne IT funktioniert. Sogar ein Handwerksunternehmen hat seine KundInnendaten elektronisch gespeichert. Und der Schaden kann dann fürs Unternehmen enorm sein, wenn es nicht mehr auf diese Daten zugreifen kann. Zum Beispiel läuft die Produktion nicht mehr oder eben das Kerngeschäft des Unternehmens, die Versorgung von kranken Menschen, wird gefährdet und fast unmöglich. Eine Vielzahl von großen Unternehmen, wie zum Beispiel PayPal, Maersk, FedEx oder auch schon Microsoft, wurden schon von Cyberangriffen attackiert. Auch öffentliche Einrichtungen und Kommunen sind immer wieder mal betroffen von Cyberangriffen. Also es gibt immer wieder in den Nachrichten Meldungen, und wir hören es dann auch von unseren KollegInnen, die an entsprechenden Stellen arbeiten, dass eine Hochschule aktuell lahmgelegt ist und dann funktioniert da erstmal gar nichts mehr. Das heißt, die Mitarbeitenden können sich nicht einloggen, die Studierenden können ihre entsprechenden Accounts nicht mehr benutzen. Die Kommunikation innerhalb der Hochschulen ist drastisch gestört. Zum Teil sind dann auch Daten verschlüsselt. Also da ist niemand davor gefeit. Weder Unternehmen noch Hochschule noch Krankenhaus.
Ja. Oder auch Kommunen, ne? Auch da gab es ja schon Fälle, wo es wochenlang gedauert hat und BürgerInnen dann auch normale Anträge gar nicht mehr wirklich bekommen oder durchführen konnten, wie zum Beispiel irgendwelche Urkunden oder Fahrzeugbriefe und dergleichen. Also wo so das, was so alltäglich normal im ganzen Ablauf von so einem Staat dazugehört, über Wochen gestört waren. Ist natürlich immer die Frage, wie gut sind solche Unternehmen und Behörden dann auch geschützt oder halt auch gesichert? Gibt es Backup-Systeme? Also da können natürlich auch viele einiges auch tun, um sich zu schützen. Aber die ganze Sache ist komplex. Und wenn wir auch noch mal an bestimmte Angriffsarten denken, wie Schadsoftware-Angriffe, die vielleicht so der erste Schritt sind für einen späteren Ransomware-Angriff, das liegt letztendlich dann ja nicht nur an technischen Sicherungen, sondern auch an den Menschen, die am Computer sitzen, ob sie dann einen E-Mail-Anhang öffnen oder nicht.
Was wissen wir denn jetzt in diesem Bereich zum Thema Hellfeld und Dunkelfeld? Zuerst mal geht man davon aus, dass Cybercrime zu den Formen von Straftaten gehört, die weiter zunehmen werden. In der Zeit von Corona haben wir im Hellfeld dazu steigende Zahlen verzeichnet.
Während ja viele andere Deliktsbereiche gerade zur Corona-Zeit eher runtergingen.
Ja. Zu Cybercrime im weiteren Sinne gehörten in der PKS 2022 rund 140.000 Fälle. Das sind gut 2% des gesamten Fallaufkommens. Aber es ist auch bekannt, dass es ein ganz großes Dunkelfeld in diesem Bereich gibt. Die mit Abstand größte Gruppe stellt der Computerbetrug dar. Den haben wir anfangs schon mal erläutert. Und weitere Delikte, die in diesen Bereich fallen, sind Fälschungen beweiserheblicher Daten. Das ist eine Form von Urkundenfälschung. Oder die Datenveränderung und Computersabotage. Oder auch das Ausspähen von Daten oder die sogenannte Datenhehlerei.
Und wenn bestimmte Phänomene in den Blick genommen werden, wie beispielsweise der Ransomware-Angriff, dann fällt auch wieder auf, wie schwer die Erfassung ist, weil da handelt es sich ja einerseits um eine Datenmanipulation, andererseits ja aber auch noch um eine Erpressung. Also auch solche Phänomene, die wir jetzt eher als Cybercrime im engeren Sinne fassen, können wir nicht eins zu eins aus der PKS ablesen.
Und da spielt auch nochmal eine Rolle, inwiefern haben die Betroffenen eigentlich ein Interesse, dass das gar nicht bekannt wird, weil sie gar nicht möchten, dass man weiß, dass ihre Systeme anfällig waren. Das hat ja, je größer das Unternehmen ist, auch immer noch mal was für die Wirtschaftlichkeit zu tun. Also werden KundInnen weiter da kaufen, werden LieferantInnen da vielleicht auch Sorge haben, dass es sich auf sie ausbreitet etc. Manchmal gibt es Interesse, gar nicht damit an die Öffentlichkeit oder zur Polizei zu gehen.
Ja, und auch das hat sich mal in einer Studie gezeigt. Aus einer Unternehmenssicht ist ja auch immer die Frage Kosten-Nutzen. Viele gehen dann auch davon aus, es bringt uns gar nichts, zur Polizei zu gehen. Wir haben unsere eigene IT-Abteilung, wir kaufen uns das quasi ein, die Hilfe und Unterstützung, die wir brauchen, dass der Laden wieder läuft. Und an der Strafverfolgung hat ein Unternehmen vielleicht dann gar nicht so sehr Interesse. Nicht so sehr wie eine Privatperson, die das Gefühl hat, mir ist Unrecht widerfahren, da soll jetzt jemand bestraft werden. Da funktioniert so eine Unternehmenslogik auch anders. Also auch das sind Gründe, warum man in diesem Bereich ja eher die Polizei nicht aufsucht.
Wie sieht's im Dunkelfeld aus? Die Studien erfassen Cybercrime im engeren Sinn ganz unterschiedlich. Eine deutschlandweite Befragung des Bundeskriminalamts ergab, dass 3,4% innerhalb eines Jahres einen Computervirus entdeckt hatten. 2% haben einen Angriff auf ihr Online-Banking erlebt. 6% gaben einen Missbrauch persönlicher Daten bei der Nutzung des Internets an. Und 3% haben ein Betrugsdelikt online erlebt. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen führte eine niedersachsenweite Befragung zu Viktimisierungserfahrungen, also betroffenen Erfahrungen mit Cybercrime durch. Und es zeigte sich, dass 14% der Befragten innerhalb eines Jahres Cybercrime im engeren Sinn erlebt hatten. Dazu gehörten vor allem das Hacken von E-Mail oder Social-Media-Konten, rund 7%, der Datenverlust oder die Beschädigung durch Viren und anderes, rund 5%, das Ausspionieren von vertraulichen Daten, rund 5%. Eher seltener waren Ransomware-Angriffe und Online-Banking-Angriffe.
In einer deutschlandweiten Befragung von Unternehmen, auch vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführt, gaben 41% der befragten Unternehmen an, innerhalb eines Jahres einen Angriff erlebt zu haben. Da sehen wir, da ist schon eine viel höhere Fallzahl. Das kann einmal daran liegen, dass Unternehmen doch nochmal anders bedroht sind von Cybercrime. Es kann aber auch daran liegen, dass Unternehmen so etwas vielleicht auch leichter dann mitbekommen und registrieren und dann auch in so einer Befragung angeben. Was für Cybercrime-Arten wurden da jetzt erfasst? Vor allem berichteten die Unternehmen von Phishing-Angriffen, 22%, oder sonstigen Schadsoftware-Angriffen, 21%. Und mit 12% wurden Ransomware-Angriffe genannt. Gefragt wurden hier auch nur nach Angriffen, die wirklich so eine Erheblichkeit hatten, dass man darauf reagieren musste. Also da ist jetzt nicht jede Phishing-Mail mit drin, die man einfach gelöscht hat, sondern schon etwas, wo das Unternehmen gefordert war, jetzt etwas zu tun, um Schaden abzuwenden. Ferner zeigte sich in dieser Befragung, dass je nach Unternehmensart und Größe die Verteilung wiederum sehr unterschiedlich ist. Wir haben in der letzten Folge von Social Engineering, dem CEO-Fraud, gesprochen. Also jemand gibt sich als Chefin aus, um zum Beispiel eine Person von der Buchhaltung dazu zu bewegen, irgendwelche Zahlungen anzuweisen. Und solche Deliktsarten sind dann doch eher bei größeren Unternehmen relevant als bei kleineren. Also da sieht man auch je nach Unternehmensart und Größe doch auch nochmal eine andere Bedrohung durch Cybercrime.
Dann ist ein Stichwort ja aktuell auch immer wieder in den Medien, das am Rande vielleicht nur mit der Kriminologie zu tun hat, aber in einem großen Makro-Zusammenhang dann eben doch, der Begriff Cyberkrieg. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, welchen Schaden man also durch so Cyberkriminalität insbesondere auf Unternehmen, staatliche Behörden und auch kritische Infrastruktur eigentlich bewirken kann, dann wird nochmal deutlich, dass es durchaus auch relevant sein kann für eine kriegerische Auseinandersetzung. Eine Zeit lang dachten ExpertInnen, dass es künftig überhaupt nur noch Cyberkriege geben wird. Auch die Bundeswehr hat sich mit solchen Szenarien auseinandergesetzt und dazu Personal akquiriert. Als es dann zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kam, in dem tatsächlich auch Raketen zum Einsatz kamen und SoldatInnen auf dem Boden unterwegs waren, war klar, okay, es gibt also auch weiterhin normale Kriege. Aber trotzdem hat auch in diesem Krieg der Cyberraum eine Bedeutung. Zum einen gibt es zentrale Desinformationskampagnen auch in Deutschland, um die Zustimmung der Bevölkerung zur Unterstützung der Ukraine zu verändern, also ganz gezielt auch so eine Meinungsbeeinflussung. Und zum anderen registriert das Bundeskriminalamt in seinem Lagebild 2022 auch gezielte Cyberangriffe gegen strategische Ziele in der Ukraine. Und diese Cyberangriffe haben auch eine ganz interessante Qualität. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass im letzten Jahr mal die Debatte war, dass man nach Paris eigentlich nicht mehr reisen kann, weil überall Bettwanzen seien. Inzwischen scheint sich aber herausgestellt zu haben, dass es da nicht mehr oder weniger Bettwanzen als im Rest von Europa gibt. Und man führt das Ganze inzwischen auf Informationen zurück, die von Bots gesteuert waren, die aus Russland gesteuert wurden.
Und damit wird auch deutlich, wenn wir uns TäterInnen anschauen, dass hier auch Staaten durchaus relevante Rollen einnehmen. Also gerade Russland, schon lange immer wieder genannt, noch vor dem russischen Angriffskrieg schon oft genannt für bestimmte Cyberangriffe in bestimmten Ländern. Also ja, Cyberangriffe auch als, ich weiß nicht, politische Strategie, wenn man es so nennen darf, aber auf jeden Fall auch so in internationalen Beziehungen eine Rolle und eine Möglichkeit, Einfluss auszuüben, auch im Zusammenhang mit Wahlen.
Und dadurch, dass wir alle das Internet benutzen und alle entsprechende Endgeräte benutzen, auf denen wir wesentliche Informationen speichern, gibt es natürlich auch viele InteressentInnen, die sich für diese Daten interessieren könnten. Erinnern wir uns an die Enthüllungen von Edward Snowden, der damals das umfangreiche Überwachungsprogramm von den USA ausgesteuert durch die National Security Agency aufgedeckt hat, in dem im Wesentlichen Zugriff auf jeden Computer und alle Daten dort erlangt werden konnten.
Jetzt könnte man sich ja fragen, wie groß wirklich die Gefahr von Cybercrime ist, wenn man doch ein bestimmtes Wissen braucht, um solche Taten durchzuführen, wenn man erstmal eine Erklärung auch braucht, was eigentlich diese ganzen Taten so bedeuten, Staaten, die dahinter hängen, also mit großen professionellen HackerInnen, die dann dahinter stehen, ist ja dann doch so ein bisschen die Frage, inwiefern ist das denn jetzt etwas, was wirklich so zur Massenkriminalität werden kann? Wer soll denn das alles durchführen? Aber man muss selbst keine Hackerin sein, um einen Cyberangriff durchzuführen, denn man kann so etwas kaufen. Das wird auch Crime as a Service genannt, also ja wie eine Service-Dienstleistung, die man sich so kauft und die zu dem Bereich Underground Economy gehört, nämlich zu einem Bereich, wo man sich illegale Sachen kaufen kann. HackerInnen bieten ihre Dienstleistungen an und das vorzugsweise im sogenannten Darknet. Das Darknet zeichnet sich dadurch aus, dass man anonym in diesem unterwegs sein kann. Man braucht nur einen Tor-Browser beispielsweise, den man sich sehr leicht im Internet runterladen kann. Also das ist keine große Kenntnisse, die dafür nötig sind. Man kann danach googeln nach so einem Tor-Browser, sich das runterladen. Und das ist auch erstmal nicht illegal. Also auch das Darknet ist nicht illegal. Man ist dort anonym unterwegs und das ist auch eine Chance. Also in vielen Ländern, wo das Internet eher eingeschränkt ist, ist ein Darknet natürlich sehr wichtig, weil nur darüber über bestimmte Themen kommuniziert werden können oder Informationen ausgetauscht werden. Also das Darknet ist nicht illegal an sich und es ist auch nicht nur illegal, was dort passiert, aber auch. Und dort gibt es solche Plattformen, wo man Drogen, Waffen kaufen kann und auch Cybercrime-Delikte als Dienstleistung. Hier werden dann bestimmte Arten angeboten, sehr unverblümt für Preise, die man auch aufwenden kann. Kann man beispielsweise seine Konkurrenz vielleicht angreifen oder eine Person, mit der man irgendwo in Konflikt ist. Da werden Sachen angeboten, wie Personen etwas anzuhängen, zum Beispiel den Besitz von Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kindern, auch Kinderpornografie genannt. Also vielfältiger, unterschiedliche Straftaten, die dort angeboten werden. Und das legt dann doch die Vermutung auch nahe, dass Cybercrime etwas ist, was uns noch länger beschäftigen wird. Einerseits aufgrund der ganzen technischen Veränderung und der Digitalisierung unseres ganzen Lebens und Alltags, also einfach der großen Möglichkeit, hier Geld zu machen, Leute zu schädigen und andererseits aber auch dadurch, dass es zur Ausführung der Tat nicht unbedingt spezifisches Wissen braucht oder spezifische Werkzeuge oder so.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Cybercrime im engeren Sinne umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Tatvorgehen, die sich in einer ebenso großen Vielzahl von Phänomenbezeichnungen niederschlagen. Diese empirisch zu erfassen fällt schwer, nicht zuletzt auch, weil bei einigen Cybercrime-Arten die betroffene Person das gar nicht merkt. Das Hellfeld ist klein, dennoch wird seit Jahren ein Anstieg beobachtet. Die möglichen negativen Folgen, die Cybercrime-Delikte auch für die Gesellschaft nach sich ziehen, insbesondere wenn die kritische Infrastruktur und staatliche Behörden angegriffen werden können, sind enorm. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.